Echte Männer reden, der Podcast mit Timo,
mit Jan
und mit Rüdiger.
Ja, herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen an den Empfangsgeräten zu einer neuen Folge Echte Männer reden, dem Podcast. Und wer gerade aufmerksam zugehört hat von Beginn an, wird gemerkt haben, dass wir heute wieder einen Gast eingeladen haben. Und ich bin sehr froh, dass er da ist. Bin auch sehr gespannt darauf, was in den nächsten Minuten und in der nächsten Stunde wahrscheinlich passieren wird. Denn Timo Krasemann hat einen besonderen Zugang zur Männerarbeit gefunden. Timo, magst du mal davon erzählen, was du so machst, wie du die Männerarbeit bereicherst?
Ja, ich weiß nicht, ob ich sie bereichere, aber das überlasse ich euch, das Urteil. Ich bin Krisen- und Gewaltberater aus Steinfurt. Ich mache jetzt seit gut 2,5 Jahren die inklusive Männerberatung, so nennen wir es. Und zwar haben wir den besonderen Schwerpunkt auf Menschen mit Behinderung aller möglichen Formen, also körperlichen Beeinträchtigungen, psychischen Beeinträchtigungen, Sinnesbeeinträchtigungen. Und das ist insofern besonders, als dass es jetzt sonst keine Männerberatungsstelle mit der besonderen Ausrichtung gibt auf Menschen mit Behinderung.
Du hast jetzt gerade ein, also erstmal, ich treffe schon mal das Urteil, dass es eine große Bereicherung ist, definitiv, Timo, aber das wird sich, glaube ich, auch noch bestärken in der nächsten Stunde. Du hast gerade ein Wort gesagt, das eigentlich seit einigen Jahren in aller Munde ist und wie ich so merke als Sozialarbeiter ein wenig unterschiedlich genutzt wird, nämlich den Begriff der Inklusion. Es ist ja jetzt seit fast, wahrscheinlich schon über 20 Jahren ein Konzept auch der sozialen Arbeit, was, wie ich so weiß, in verschiedenen Institutionen mit unterschiedlichem Erfolg eingeführt wurde, wobei die Idee ja wirklich großartig ist. Aber vielleicht kannst du den Zuhörern kurz erzählen, was du und eure Einrichtung unter dieser inklusiven Männerarbeit versteht.
Genau, also erstmal Inklusion, darunter verstehe ich, dass wir als Gesellschaft die Strukturen so anpassen, dass Menschen mit Behinderungen keine Barrieren haben. Ne, das kann man jetzt, man kennt es klassischerweise aus den Schulen, ne, man kann es aber auch auf den Freizeitbereich zum Beispiel beziehen. Für die Beratungsarbeit ist es da eben ganz wichtig, dass man auch dort sich die Barrieren anschaut und probiert, möglichst barrierearm zu beraten. Das fängt damit an, dass ich eben keine baulichen Barrieren habe oder möglichst wenig, dass ein Rollstuhl in die Beratung kommen kann, aber das hört dabei eben nicht auf. Das hat man vielleicht häufiger nicht mit auf dem Schirm, dass es auch eben die Sprache, die wir nutzen, voll ist mit Barrieren. Ich habe im Studium der sozialen Arbeit mit den Jahren von Semester zu Semester immer mehr gelernt, mich eloquenter und wortreicher auszudrücken. Und habe dann in der Praxis sozusagen wieder Schritte zurückgemacht, in Anführungsstrichen zurück, zu einer etwas einfacheren Sprache.
Ja, wir schaffen damit ja auch Strukturen, auch in unseren Fachdisziplinen. Und es ist ja mit der Sprache als unser Hauptwerkzeug. Und wer unseren Podcast hört, der weiß natürlich auch, was Eloquenz und Wortreichtum zwischen Jan und mir bedeutet. Aber du hast natürlich recht, das schließt natürlich auch immer wieder Menschen aus, wenn man sich einer Fachsprache bedient, die, glaube ich, im Fachkontext auch wichtig ist, aber die gerade auch die Menschen, die zu uns kommen, oft überfordert, ne?
Ja, genau. Und ich meine, diese Vielfalt an Fachworten, die haben wir ja auch nicht ganz umsonst, ne? Die sind häufig dazu geeignet, Dinge möglichst präzise auch auszudrücken. Aber ich denke, man muss da auch genau hinschauen, also bei welchen Worten macht es wirklich Sinn und wer steht auch vor mir, ne? Also wofür nutze ich gerade die Worte? Und wenn ich einen Ratsuchenden bei mir habe und dem erstmal, ich sage jetzt mal, das Patriarchat, die hegemoniale Männlichkeit und was es da alles noch an Fachworten gibt, um die Ohren haue, dann kann das auch sein, dass es dazu führt, dass der Ratsuchende sich nicht verstanden fühlt oder mich nicht versteht.
Ja, dann bemühe du dich doch heute auch mal einer einfachen Sprache für unsere Zuhörer.
Meinst du, das wäre dann eine Ausnahme, oder? Ich bemühe mich, wenn ich mit dir spreche, immer um eine einfache Sprache.
Sehr gut.
Und also ich finde den Ansatz, so zu sprechen, dass es andere Menschen verstehen, ja, den muss man ja nicht nur im Rahmen der, ich nenne es mal, die Behindertenhilfe oder benennen so den Bereich der sozialen Arbeit da nutzen, sondern ich glaube, dass das in vielen Teilbereichen, so, ne, was Wissenschaft oder Wissensvermittlung angeht, das ist ja überall angebracht. Ne? Das sind ja schon Gesellschaftsbereiche, die sich ja in sich immer weiterentwickeln, immer komplexer werden. Und da braucht es ja, das sieht man ja am Klimawandel, wie man auf Leute zugehen muss und sagen muss: Guck mal hier, es gab früher mal das Experiment mit dem, wie heißt das, mit dem Treibhauseffekt. Ne, wenn da mehr CO2 im Röhrchen ist, wird das schneller heißen. So wie, ne, dass es eben einfach verständlich ist. Das muss man eben auch, glaube ich, mit anderen oder mit Menschen machen, die jetzt nicht offiziell dieses Label einer Behinderung haben. Und
Definitiv,
ich
ja.
habe mich im Vorfeld ertappt tatsächlich bei der Frage, Timo, wann sprechen wir eigentlich von einer Behinderung? Also was schließt das ein oder aus? Das ist ja auch eine Beschreibung, oder Jan hat gerade gesagt, ein Label, das man jetzt vermutlich, wenn man sich nicht so sehr mit dem Thema beschäftigt, jetzt nicht auch gerade mit Stolz trägt, sondern es ist ja irgendwie auch ein Label, was beschreibt, dass es außerhalb des Normalen liegt oder auch im Wortsinne, dass man irgendwie gehindert oder auch behindert ist, an irgendetwas teilzunehmen.
Genau, also bei dem Wort Behinderung, und da gibt es wie beim Wort Gewalt zum Beispiel auch hunderttausende Definitionen. Was mir immer ganz wichtig ist, ist, wo legt man die Schwerpunkte drauf? Und ich lege meinen Schwerpunkt immer darauf, dass mit der Behinderung nicht eben einfach nur die Beeinträchtigung von einem Menschen gemeint ist, sondern eben, dass es immer in Wechselwirkung mit der Umwelt passiert. Ja, also ein Rollstuhlfahrer, der Zugang hat zu einer Wohnung, die komplett barrierefrei hat, ist, der ist in dem Moment, wird er nicht mehr behindert durch seine Umwelt. So ist es auch mit einem Mensch mit einer Autismus-Spektrum-Störung zum Beispiel, der in einen Raum geht, der vielleicht schon hochstrukturiert ist, der ein bisschen reizärmer ist als andere Dinge, ne? Und das ist, sind teilweise, da sind wir wieder bei dem Thema Strukturen, ne, die wir anpassen müssen. Teilweise sind wir gesellschaftlich da noch, haben noch ein bisschen Verbesserungsbedarf, möchte ich sagen. Es gibt aber auch erste Ideen, das Ganze ein bisschen aufzubrechen. Wir haben zum Beispiel die Stille Stunde. Habt ihr da schon mal von gehört, in
Nee.
Supermärkten? Die Stille Stunde ist ein Projekt, was jetzt in den ersten Supermärkten aufgeploppt ist, wo man tatsächlich einmal in der Woche 60 Minuten lang absolute Ruhe im Supermarkt hat. Also die Musik wird ausgestellt, es wird vorne hängt ein Bild, wo alle Besuchenden dann halt darum gebeten werden, ne, stille Stunde, ruhig zu sein. Und die Stunde soll eben gerade Menschen zum Beispiel, die sehr, sehr reizoffen sind, ermöglichen, einen Zugang zu bekommen in den Supermarkt. Ne? Und das sind so die erstmal kleine Ideen, die aber vielleicht sich auch nach und nach durchsetzen. Und das meine ich auch, wenn ich sage, von Inklusion profitieren halt nicht immer nur die Menschen mit Behinderung. Also wenn ich vielleicht mal einen Tag habe, an dem ich gestresst bin, gehe ich dann auch eher in der stillen Stunde einkaufen. Ne? Oder wenn wir das Beispiel einfache Sprache nochmal nehmen, da habe ich gerade gedacht, als du Jan das erzählt hast, da profitieren ja irgendwie alle von. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, nach wichtigen oder vor wichtigen Wahlen die Parteiprogramme nochmal in einfacher Sprache durchzulesen, weil die einfach mich schneller und etwas einfacher abholen und informieren.
Ja, ich finde das, was du da angesprochen hast, mit diesem geänderten Verständnis des Phänomens der Behinderung, dass es vorher oder früher, wenn ich mal ganz weit zurückdenke, so ein paar Jahrhunderte zurückdenke, wo Menschen, die anders gewesen sind, vielleicht vom Erscheinungsbild her, von den Fähigkeiten, die in irgendeiner Art und Weise von der Norm abgewichen sind, die wurden in Institutionen verfrachtet, wo sie nicht stören. Da wurde so die Verantwortung dahin da gelagert auf die quasi auf die Merkmalsträger so, ne? Beziehungsweise wurde das Merkmal so auf sie projiziert. Es gab gerade jetzt im Rahmen der UN-Behindertenrechtskonvention, die jetzt auch schon 20 Jahre alt ist, ne? Aber jetzt ein paar hundert Jahre später, hat man einfach mal gecheckt, okay, Behinderung ist jetzt keine Diagnose oder sowas, sondern wie bewegt sich ein Mensch in einer Umwelt? Ich war ja lange im ambulant betreuten Wohnen für psychisch kranke Menschen, wo Diagnosen ja nicht eine Einschränkung beschrieben haben, sondern da hört jetzt ein Mensch eben Stimmen. Ne? Da kann jetzt jemand mit umgehen können oder nicht. Oder es hat ein Mensch eine Angststörung. Den einen Menschen beeinträchtigt das sehr, weil er mit der Bahn fahren muss, den anderen eben nicht. Und da hat sich dann mittlerweile sogar rechtlich dann dieses ICF-Verfahren durchgesetzt mit Pflegegeld und so weiter. Da sind ja mittlerweile in der Behindertenhilfe so sozialrechtliche Tatsachen geschaffen worden, die wirklich von dem Verständnis abkehren, dass es unmündige Menschen sind, um die man sich kümmern muss, sondern dass immer mehr Empowerment-Gedanke so da reinkam, dass sich Leute selber dieses persönliche Budget zusammenstellen konnten und so weiter. Jetzt auch mit dem Pflegegeld wird es ja gemacht. Und es hat gerade was das Empowerment angeht, also jemand, der seine individuelle Lage sich dafür einsetzen soll, der laut sein soll, der ne, so auch mit dem Selbstsorgegedanken dahinter. Ich finde, da ist ein sehr, sehr viel verbunden mit der Arbeit, wie wir sie machen in der Männerarbeit oder in der Männerberatung, sich selbst zu emanzipieren.
Ja.
Und nochmal einen Schritt zurück. Ich habe in meinem Bereich, und das war ja jetzt ein kleiner Bereich, erlebt, dass es schon eine Rolle gespielt hat, dass ein, oder ich mache das mal anders, ich stelle die Frage mal, ohne sie vorher zu beantworten. Welche Rolle spielt es denn für Männer, eine Behinderung zu haben? Oder welchen, also wie Rüdiger bin ich auch der Meinung, es macht sehr viel Sinn, dass du das tust und dass es eine enorme Bereicherung ist, sich diesen Teilbereich anzugucken. Aber was ist so besonders daran?
Ja, also ich würde auch noch mal ein bisschen weiter ausholen bei dem Aspekt, den du gerade sehr schön zusammengefasst hast, nämlich dem rechtlichen Aspekt, dass wir durch die UN-Behindertenrechtskonvention eben immer mehr Verweise darauf haben, dass wir eben Menschen zu Selbstbestimmung weiterhelfen müssen. Ich bin der Meinung, dass die Praxis da der Theorie immer noch ein bisschen hinterherrennt und sowohl was die Mitarbeitenden der Eingliederungshilfe angeht, und da schließe ich meine Berufsbiografie mit ein, als auch die Menschen mit Behinderung selbst. Also es gibt dieses Phänomen der erlernten Hilflosigkeit bei Menschen mit Behinderung. Das heißt sozusagen, man guckt sich jetzt mal das System an. Da ist ein Mensch mit Behinderung, der hat ein wahnsinnig großes Netzwerk meistens an Unterstützungspersonen. Und diese Unterstützungspersonen haben ihren Beruf damit gelernt, dass sie für diesen Menschen sorgen, in Anführungsstrichen. Das fängt dann an bei so Kleinigkeiten wie, ich ziehe dem Menschen vielleicht auch seine Jacke an, obwohl er das selbstständig könnte. Und irgendwann lernt sowohl der Mensch mit Behinderung als auch die Betreuungsperson, okay, das ist eine Person, um die muss man sich kümmern. Und deswegen lernt halt eine Seite, das die Verantwortung abzugeben, und die andere Seite lernt, die Verantwortung immer aufzunehmen. Und jetzt komme ich sozusagen in den Männerberatungsbereich rein, nämlich mit dem Stichwort Verantwortung. Das ist nämlich total wichtig, und das ist etwas, was die Männer eben auch hier ein Stück weit üben und lernen können, nämlich Verantwortung für sich zu übernehmen. Das fängt häufig schon mit dem Schritt an, wie bekommen die überhaupt Zugang zur Beratungsstelle? Das ist von mir irgendwann konzeptionell so gewünscht gewesen, dass die Männer einen Flyer sehen und dann selbstständig bei mir anrufen und sagen, ich hätte gerne einen Beratungstermin. Die Praxis zeigt dann aber, es ist meistens so, dass sich dann Betreuungspersonen bei mir melden. Hallo, ich betreue den Herrn XY und der bräuchte jetzt mal eine Männerberatung. Der ist hier die ganze Zeit so macho-mäßig unterwegs. Das geht nicht mehr. So,
Machen
ne?
Sie den mal wieder, machen Sie den mal lieb.
Genau, bringen Sie den mal wieder in die Spur, so nach dem Motto. Und dann ist natürlich für mich erstmal eine Auftragsklärung und ich habe dann den Mann in der Regel auch zum Erstgespräch hier sitzen und frage den erstmal, ob er gerade aus freien Stücken bei mir sitzt, was er denn bei mir möchte. Und das ist häufig schon eine Situation, die die Menschen gar nicht kennen, also die total ungewohnt ist für die Menschen. Und das zieht sich dann eben durch den ganzen Beratungsprozess im Prinzip auch mit durch. Wir haben vorhin im Vorgespräch ja auch schon über den Kicker hier im Hintergrund gesprochen. Also ich sitze hier gerade in meinem Beratungsbüro und habe einen Kicker hier stehen. Das unterscheidet vielleicht meine Beratungsarbeit von der Beratungsarbeit, die ihr macht, dass ich noch mehr Wert darauf lege, dass die Menschen auch einen Zugang abgesehen vom Gespräch bekommen zu mir. Also die Beziehungsebene, die mache ich wahrscheinlich noch ein bisschen größer, weil das für die Person total ungewöhnlich ist, dass sie aktiv irgendwo hingehen, sich mit einem anderen Mann hinsetzen und zum Beispiel über ihre Gefühle sprechen. Und genau, das ist es vielleicht auch das, was das Feld nochmal ganz besonders macht. Was
Ja,
hat
also den Aspekt in dem ganzen Feld Männerberatung ist eine Frage, die ich so gerade noch im Kopf habe, wenn du davon sprichst, dass es das Konzept der erlernten Hilflosigkeit gibt in dem Bereich der Behindertenhilfe, dann betrifft das ja, würde ich vermuten, wenn Menschen in einem System aufwachsen, in dem sie immer die Jacke angezogen bekommen, lernen das Männer wie Frauen. Aber was ist das Besondere, die besondere Verknüpfung zwischen Behinderung und Männlichkeit?
Ja, die Verknüpfung, die liegt, da würde ich jetzt tatsächlich wieder das Stichwort hegemoniale Männlichkeit bringen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Ratsuchenden, die zu mir kommen, wir können das, glaube ich, in dem Podcast, können wir das mittlerweile voraussetzen, dass die Zuhörenden wissen, was das ist. Ich habe häufig, ich probiere es einfach direkt durch die Praxis mit zu beschreiben, ich habe häufig Männer bei mir sitzen, die haben ein Bild, ein Männlichkeitsbild von, ich muss für meine Freundin oder für meine Frau sorgen. Ich bin derjenige, der das Sagen hat. Ich bin stark. Also das sind alles Wünsche und danach streben die Männer ganz, ganz häufig. Und sie machen gleichzeitig die Erfahrung, dass sie teilweise durch ihre Behinderung gar nicht in der Lage dazu sind, dieses Bild zu erfüllen.
Ja, zum Scheitern verurteilt.
Genau, das ist zum Scheitern verurteilt. Und dort eben die Männer auf die Spur zu bringen, dass es mehr gibt als dieses eine Männlichkeitsbild, das ist einer von ganz wichtigen Aufgaben bei mir. Und das wird manchmal auch ein bisschen dadurch befeuert, dass wir bei Menschen mit Behinderung noch eine etwas andere Medienwelt haben. Also meine Ratsuchenden haben ganz häufig noch DVDs aus den 80ern, 90ern, die sie konsumieren. Die haben Schlagermusik, wo auch häufiger mal ein eher traditionelleres Bild von Mann sein und Frau sein dargestellt wird. Und diese Bilder werden auch natürlich da sehr stark reproduziert.
Obwohl unsere Zuhörer natürlich inzwischen alle unterbeten können, was die hegemoniale Männlichkeit ist, finde ich diesen Punkt trotzdem nochmal wichtig. Also es geht ja bei der hegemonialen Männlichkeit tatsächlich auch um so eine Idee. Es gibt eine Vorherrschaft, ne, die Hegemonie des männlichen Geschlechtes, und als Mann strebe ich dahin, dazu zu gehören. Und das ist ja, ich sage mal, ein Konstrukt, was Jan gerade auch schon gesagt hat, was nie funktionieren kann, was in der Summe der Strukturen schon funktioniert, aber so ist es eben
Ja.
nicht. Also es mag Menschen geben, die davon profitieren, eher die Männer, weil wir das damit verknüpfen. Aber ich finde, es macht eben halt auch deutlich, dass es nicht erreicht werden kann, weil wir in einer ungerechten Welt leben. Und das zeigt sich, finde ich, ganz besonders in deinem Arbeitsbereich, Timo. Und weil es eben nicht eben klar ist, als Mann gehöre ich zu diesen Gewinnern des Patriarchats, sondern ich muss mich halt als der Mensch in dieser Welt arrangieren, wie es mir eben meinen Fähigkeiten entsprechend möglich ist. Und erstmal geht es darum anzuerkennen, wir sagen ja oft, wir möchten eine gerechtere Welt, aber es geht erstmal darum anzuerkennen, die Welt ist ungerecht. Du hast vorhin dieses Beispiel gebracht mit dem Mann, der im Rollstuhl zu dir kommt. Natürlich ist das ungerecht, dass wenn ihr einen Wasserschaden habt und dein Büro ist im ersten Stock und er kommt die Treppe nicht hoch. Es ist ungerecht, aber es ist eine Ungerechtigkeit, für die jetzt erstmal wir Menschen nichts können. Aber an der Stelle, wo wir bereit sind, uns damit auseinanderzusetzen, und ich finde, gerade in der Behindertenhilfe ist das besonders sichtbar. Ein Mensch, der im Rollstuhl sitzt, ist sichtbar, leicht wahrnehmbar. Ich kann das sehen, wo er behindert ist, wo er gehandicapt ist, schafft es, das macht es möglich für mich, empathisch zu werden für diese Ungerechtigkeit und eben halt auch auf mich zu schauen. Also, wenn ich an meine Grenzen schaue, manchmal ist es ja in der Behindertenarbeit was Permanentes, aber wir kennen ja eine situative Einschränkung. Also ich habe mal ein Auslandssemester in Brasilien gemacht. Ich konnte diese Sprache nicht. Also, und es gab für mich nur sehr begrenzte Möglichkeiten, da irgendwie teilzuhaben, obwohl ich auf nette Leute getroffen bin. Und die haben dann ja auch diesen Klassiker gemacht. Ich habe mit Jan schon mal drüber gesprochen. Wenn ich was nicht verstanden habe, haben die mich angeschrien, so nach dem Motto, wenn ich es nur laut genug sage, dann versteht er mich. Und diese Situationen kennen wir ja alle. Also ob wir jetzt wirklich dieses Label Behinderung tragen oder nicht. Und letztlich ist es darum, je mehr Menschen wir treffen, in Brasilien hatte ich Glück, dass mir viele zugehört haben, dass sie sich bemüht haben, obwohl es diese Sprachbarriere gab, da für mich da zu sein. Und wir hatten auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Ich finde, eines der tollsten Ereignisse, die wir haben, sind die Paralympics, die jetzt ja gerade vor kurzem waren, was ja wirklich eine wunderbare zur Schaustellung ist, was wir als Menschen, egal wie gehandicapt wir sind, erreichen können und machen können und uns dafür selber feiern können und uns auch feiern lassen können. Und ja, wie befremdlich es dann auch ist, da hattest du auch gerade, kannst du vielleicht auch noch mal erzählen, wenn es dann so ganz, es gibt ja qualitativ schlechtere Podcasts als unsere, wo du ja auch gerade noch mal erzählt hast, wo es ja mit diesem Luke Mockridge auch so ein etwas befremdliches, sag ich mal, Event gab.
Genau, also der war auch bei einem Podcast zu Gast, da mache ich jetzt an der Stelle keine Werbung für, und hat dort eben einige, ja, es war als Witz gekennzeichnet, einige Witze darüber gemacht, über die Teilnehmenden der Paralympics. Und wo ich selbst, also ich bin schon Verfechter von Kunstfreiheit und sage, Menschen, die auf Bühnen gehen und in der Lage sind, Dinge, die schwarzer Humor sind, auch als schwarzen Humor zu kennzeichnen und von denen ich auch genau einordnen kann, wo deren moralischer Kompass ist, denen kann ich solche Witze auch schon mal gut verzeihen oder da kann ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar drüber lachen. In dem Fall, so bewerte ich das für mich, wurde da in einer gemütlichen Runde über Menschen mit Behinderung böse hergezogen.
Von drei Männern.
Von drei Männern, genau, ja. So ist es, ja.
Und kannst du das aus deiner Sicht, der ja auch in dem Arbeitsfeld tätig ist, also alle können sich das selber anlesen, worum es genau geht, da brauchen wir diesen schlechten Humor nicht wiederholen, aber kannst du erklären, warum diese Humorgrenze so stark verfehlt wurde? Also wenn du sagst, also wir müssen ja auch ein bisschen bei Cancel Culture aufpassen, aber da waren sich ja eigentlich alle auch einig und da haben sich ja auch einige aus der Community der Behinderten zu Wort gemeldet. Was ist da so, welche Grenze ist da so verpasst worden oder was ist da so schiefgegangen?
Ich würde sagen, da fehlt einfach die zweite Ebene, ne? Also wenn wir jetzt über Satire zum Beispiel sprechen und man einen Witz macht, der über eine Grenze hinausgeht, dann muss den Zuschauenden ja in irgendeiner Form klar sein, warum habe ich diesen Witz jetzt gerade gemacht? Also wo ist die zweite Ebene? Ist die zweite Ebene, ich möchte auf ein Problem aufmerksam machen oder ich möchte auf diese Grenze aufmerksam machen. Und in dem Fall war es halt einfach. Das war für mich einfach nur plumpes Gelaber. So. Und als jemand, der jetzt mittlerweile seit 12 Jahren mit Menschen mit Behinderung arbeitet und weiß, A, wie vielfältig diese Menschen sind, nämlich genauso vielfältig, wie Menschen ohne Behinderung eben auch sind, und B, weiß, was das auch teilweise für tolle Begegnungen sind und waren, die ich in meiner Arbeit machen darf. Da tut das auch einfach weh, das zu sehen. Also das macht mich, das schockiert mich einfach und macht mich traurig. So, ja.
Ja, und es war ja vor allem auch, wenn man sich die Leistungen der Menschen anguckt, die das die bei den Paralympics dabei sind, ist das ja irgendwie, die Le sind ja übermenschlich, was die da machen. Also da
Ja.
sind Leute, die haben keinen Unterschenkel und sprinten wahrscheinlich schneller als wir alle drei zusammen.
Ja.
Und das war so weit weg von der unangemessen, von der Realität irgendwie. So,
Ja, definitiv.
schon spöttisch.
Ja.
Timo, was ich dich zum Eingang noch fragen wollte, wir kennen uns ja auch schon etwas länger, und so, du müsstest mich jetzt korrigieren. Augenscheinlich wirkst du auf mich auch, ich sag mal so, wie ein sehr normaler Mann, der so in die Hetero oder in die Heteronormativität oder in die Normativität passt. Wie bist du denn zu diesem Arbeitsfeld gekommen, dass dich das auch so angesprochen hat, dass du dich da so engagierst?
Ich höre da eigentlich zwei Fragen draus. Die Zuschreibung des normalen und heteronormativen, da würde ich gern zuerst drauf eingehen. Und da sind wir wieder bei diesen situativen Einschränkungen. Ja, also ich habe jetzt keinen Behindertenausweis oder ähnliches, aber auch ich habe zum Beispiel einen Orientierungssinn, der ist so dermaßen schwach, dass ich bin froh, ich bin heilfroh, dass ich in Zeiten von Google Maps groß geworden bin, weil ich sonst teilweise nicht mal mehr zu meiner Wohnung finden würde. Es gibt durchaus Aspekte, auch in meinem Leben, wo ich sagen würde, da passe ich nicht in die Norm des klassischen heteronormativen Mannes. Das möchte ich an der Stelle sagen. Und ich hatte auch durchaus in meiner Biografie Zeiten, wo ich damit auch ein bisschen gehadert habe. Ne? Ich habe zum Beispiel in Schulzeiten, wenn ich gemerkt habe, okay, links und rechts, die Leute, die brauchen gar nicht zu lernen und schreiben viel bessere Noten als ich, habe ich auch an mir gezweifelt und habe gedacht, okay, irgendwas ist mit mir nicht so ganz richtig. Mir wurde zum Beispiel als Kind auch schon nahegelegt oder meinen Eltern, mich mal auf ADHS zu checken. Also auch diese Dinge gab es in meiner Biografie. Das vielleicht kurz in Kürze dazu, wie ich zum Handlungsfeld gekommen bin. Ich sage jetzt mal so ganz passiv, ich bin da so reingestolpert. Aber meistens hat sowas ja im Nachhinein dann doch Sinn und man hat
Wie wir
ein,
alle.
genau, wie wir alle sind wir da reingestolpert. Ich habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Ich habe immer geplant, ein Zivi zu machen nach der Schule. Ich bin auch noch gemustert worden. Und dann gab es aber genau nach meiner Musterung die Situation, dass der Zivi abgeschafft wurde. Und ich habe aber für mich schon die Förderschule rausgesucht, wo ich einfach mal reinschauen wollte. Und dort habe ich sehr viele bereichernde Erfahrungen gemacht in dem Jahr. Das geht wirklich von bis, und das passt vielleicht auch gerade wieder gut zum Thema. Ich bin am ersten Tag in dieser Förderschule angekommen und wurde gescannt. Neben mir waren 6, 7 Mädels, die auch ein FSJ gemacht haben. Und dann wurde gesagt, der Herr Krasemann als Mann, der geht hier in die Klasse, ich sage jetzt mal 10C. Da ist nämlich ein richtiger Brecher. Das ist ein Mann mit Autismus-Spektrumstörungen, ein junger Mann. Da sollte der vielleicht hingehen, weil, ne, Herr Krasemann hat vielleicht ein bisschen was entgegenzusetzen. Und diese Erfahrung habe ich in meiner Berufsbiografie noch sehr, sehr oft gemacht. Dieses, ne, der Mann geht hier zu den Männern. Und genau, das sind so die Erfahrungen. Ich habe direkt in den ersten Tagen in diesem FSJ auch schon die ersten Erfahrungen mit Gewalt gemacht, also mit Schülern, die eben gewalttätig geworden sind. Das gehört dann zu den, ich sag mal, eher negativen Erfahrungen. Ich kann aber zahlreiche positive Erfahrungen auch nennen. Ich habe diverse Tage da auf dem Fußballplatz verbracht, hatte eine Arbeit, die mir richtig Spaß gemacht hat. Ich habe dort zum ersten Mal rückgespiegelt bekommen von anderen Menschen, du machst hier richtig gute Arbeit, du bist gut in Kontakt mit den Schülern, die haben Spaß daran, sich mit dir auszutauschen und Das war dann im Prinzip so der Start in diesen Bereich und das ging dann halt noch viele Jahre so weiter. Ich habe dann eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger gemacht, dort in einer Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung gearbeitet, auch da wieder eine besondere Rolle als Mann gehabt. Mir wurde da zum Beispiel einmal von einer Kollegin suggeriert, ob Heilerziehungspfleger denn der richtige Job sei für einen Mann, weil damit kann man ja keine Familie ernähren. Genau. Und dann ging es eben zum Studium und, und. Das könnte ich jetzt gar nicht in der Kürze der Zeit alles sagen, wo ich dann überall
Aber
in der Praxis war.
ich finde das für mich mit der sozialen Arbeit, ist es ja ein ähnlicher Weg gewesen, auch über die Praxis und in der Arbeit mit Menschen, die sich in der Regel in anderen Lebenswelten befinden als wir selber. Das ist so erfüllend, aus diesem, also diesen Blick zu weiten. Und das ist das, was mir wirklich jetzt in unserem Gespräch auch deutlich wird, Timo, diese Empathie zu entwickeln für diese Unterschiedlichkeit der Menschen. Und wie du vorhin sagtest, da profitieren wir ja alle davon. Ich kann mich noch erinnern, ich war als Jugendlicher ziemlich übergewichtig in der Pubertät. Und hatte relativ schlimmes Asthma und wir sollten dann mal in so einem Sportunterricht irgendwie so möglichst lange laufen und da gab es eine Note für und ich habe mir dann, hatte da schon Tage vorher schlecht geschlafen und habe mir dann einen Attest vom Arzt geholt, der dann auch gesagt hat, ich kann diese Übung nicht mitmachen. Mein Sportlehrer hat mich mit einer Herablassung angeschaut, dass ich es jetzt nicht mal versuchen würde, da jetzt mitzulaufen, um dann wahrscheinlich nach einer Runde irgendwie mit Atemnot da zu sein, das war extrem unmännlich. Das dicke Kind oder der dicke Jugendliche, der da irgendwie nicht laufen konnte. Und ich habe mich da ziemlich ohnmächtig gefühlt. Und dafür empathisch zu werden, dass wir alle unsere Behinderungen haben.
Beziehungsweise behindert werden. Also,
Ja.
das ist, jeder hat ja Merkmale, die ihn einschränken und die Einschränkung, wenn sie zutage tritt, ist ja dann abhängig von der Realität im Hier und Jetzt. So, ne? Es gibt vielleicht Menschen, die kommen jetzt überhaupt nicht klar. Ne? Das ist ja gerade gesagt, so reizoffene Menschen, wenn die permanent angeblinkt werden von Werbung, wären aber vor 13.000 Jahren in der freien Natur ziemliche Checker gewesen, weil die alles mitbekommen, ne? Und das, wenn ich den wilde Tier als erstes sehen, dann muss man halt immer aufpassen mit diesem Begriff eine Behinderung. Also das ist so das Verständnis, finde ich. Und also ich selbst, jetzt habt ihr ja alle davon erzählt, wie ihr mal in der auch in der Behindertenhilfe gearbeitet habt. War ja lange in der Sozialpsychiatrie unterwegs und habe es da auch mitbekommen, dass Männer von Behinderung anders, also es ist ja meistens eine psychische Behinderung dann im ambulant Betreuten von psychisch Kranke, dass die anders davon betroffen sind. Und du hast das Wort ja schon benutzt, eine hegemoniale Männlichkeit. Männer haben trotz ihrer Einschränkungen oder herangetragenen Einschränkungen dieses Bild, dass sie doch etwas erfüllen müssen, was ja noch mehr zum Scheitern verurteilt ist, denn sie spielen in einem System mit, das sie ja von vornherein aussortiert. Und das ist mir, boah, ich glaube, so kurz nach der Ausbildung klar geworden, dass es, jetzt kommt wieder dieses Fremdwort Komorbidität, also eine Erkrankung, die dadurch entsteht, dass etwas anders, das nicht zu dieser Erkrankung gehört, zutage tritt, aber dann noch was obendrauf kommt. War jetzt noch komplizierter als das Wort Komorbidität. Aber es gab zum Beispiel Menschen,
Ich hab's auch nicht verstanden.
die hatten eine Einschränkung, zum Beispiel eine Lernstörung oder sowas, oder eine Lernbehinderung, sagt man, glaube ich, auch. Dadurch sind sie gescheitert in einem Schulsystem und haben dadurch, weil sie sich selbst abgewertet haben, ne, ich bin ein erwachsener Mann, ich muss doch erfolgreich sein, haben sie sich immer wieder selbst abgewertet, dass sie dann irgendwann so depressive Tendenzen hatten. Und das ist dann eben eine Komorbidität, ne, dass es dann mit der Erkrankung, ne, daneben eben noch was anderes gab. Und ich habe den Verdacht, dass da gerade im sozialpsychiatrischen Bereich oder auch in der ganzen Behindertenhilfe, wenn Männlichkeit eine Rolle spielt und sich Männer so definieren, dass sie dann eben noch mal stärker darunter leiden. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass auch in der Behindertenhilfe Geschlecht und eben gerade auch Männlichkeit eine Rolle spielen kann und dass es
Ja.
diesen Zugang gibt.
Zu dem Thema Komorbidität, wow, ich habe es geschafft, das auszusprechen. Die UNBRK arbeitet zum Beispiel mit der Unterscheidung der einstellungsbedingten Barrieren. Also
Was ist denn
einmal
die UNBHK, Timo?
die UN-Behindertenrechtskonvention, also ein Übereinkommen verschiedener Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderung.
Ah ja.
Und dort sind viele verschiedene Artikel zusammengetragen. Unter anderem gibt es auch eben Artikel, ich glaube, das ist der Artikel 16, um für den Gewaltschutz der Menschen mit Behinderung im Prinzip alle Präventionsmaßnahmen zu treffen. Klammer auf, dafür gehört für mich auch eine Täterberatung, Klammer zu. Und was ich jetzt erzählen wollte, die UNBRK, die unterscheidet eben zwischen diesen umweltbedingten Barrieren, von denen haben wir jetzt schon viel gesprochen, und eben den einstellungsbedingten Barrieren. Und dazu gehört eben unter anderem eben auch ein hegemoniales Männlichkeitsbild. Wenn ich Täter bei mir habe, ich skizziere jetzt mal ein klassisches Beispiel von einem Mann, der zu mir kommt. Ja, ein Mann, der ist in der Werkstatt schon diverse Male körperlich übergriffig geworden, also hat andere Menschen geschlagen. Dann ist es nicht selten der Fall, dass sich dann in der Werkstatt irgendwann dieses Bild so eingeführt hat und dass es eine Regelung gibt, wie damit umgegangen wird. Also da haben dann zum Beispiel Gruppenleitungen entschieden, okay, wenn er um sich schlägt, dann wird er danach beurlaubt oder er muss nochmal gesondert werden von dem Rest der Gruppe. Also irgendwelche Maßnahmen, um diese Unsicherheit, die dann damit einhergeht, zu stoppen. Was aber selten leider passiert, ist, dass der Mann wirklich Reflexionsmöglichkeiten bekommt. Und gerade wenn man diese Komorbidität hat, also die einstellungsbedingten Barrieren und die Umweltbarrieren oder die behinderungsbedingten Barrieren, dann wird es manchmal ganz, ganz schwierig, überhaupt aus diesem System rauszubrechen. Und es gab in der Vergangenheit schon große Erfolge, waren das für mich, ja, dass dann wirklich ein Mann zu mir kam und wir wirklich an diesen unterschiedlichen Bildern von Männlichkeit gearbeitet haben, dass wir daran gearbeitet haben, wie der Mann wirklich zu seinen eigenen Emotionen finden kann. Ja, also dieses um sich schlagen, das hat häufig eben auch einen Grund. Und wir machen es uns manchmal ein bisschen zu leicht damit, wenn wir sagen, das ist lediglich behinderungsbedingt.
Klar. Und was
Da
du
sind wir ja
beschreibst.
auch wieder in dieser Verantwortungsabgabe, ne? Also da kann keiner was für, der ist halt behindert. Und das ist für die Außenstehenden dann ja irgendwie ein leichtes Erklärungsmuster, der untätig zu bleiben.
Ja, ich habe noch so einen Gedanken im Kopf, die wissen vielleicht auch gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und das ist halt die einfachste Sache. Beurlauben, auch gut, ne, für Sicherheit sorgen, aber ein Verständnis zu haben, dass der das bestimmt nochmal machen wird, wenn man das System nicht ändert. Und das ist ja auch immer so eine Kreislaufsache ist bei Gewalt.
Ja, und es ist halt ein bestehendes System, ne? Also ich möchte da auch gar nicht jetzt die Leute aus der Werkstatt zum Beispiel bashen und sagen, so, die machen das alle falsch. Ich habe selber in dem Bereich gearbeitet und ich weiß, du hast, wenn du dort arbeitest, ganz, ganz viele Aufgaben am Tag und du kommst auch selber ganz schnell in die Überforderung und möchtest dieses Gefühl vielleicht ganz, ganz schnell weghaben und suchst nach der schnellsten Lösung.
Ja, aber damit machst du ja einen wichtigen Themenbereich auf, der uns Menschen, das betonen wir auch immer, zutiefst zu eigen ist und der auch, wie ich glaube, aus unserer Sozialisation, also aus unserem Aufwachsen, eine starke Männerkomponente hat, nämlich eben den Umgang mit Gefühlen, was ja bei Gewalt auch eine zentrale Rolle spielt, eben wie als Ausdruck von Gefühlen, die ich irgendwie wegmachen will. Wie erlebst du das in deiner Arbeit, auch mit Männern, die vielleicht, also die mit Behinderung zu dir kommen, wie sind die da ganz männertypisch oder haben die einen anderen Umgang damit oder spielt das gar keine Rolle? Wie würdest du das beschreiben?
Da gibt's die komplette Palette von, wir müssen nochmal bei ganz null anfangen, ja, also Männer, die zu mir kommen und wo ich erstmal gar keine Emotionalität wahrnehmen kann, bis hin zu, der Mann kommt rein und schüttet mir direkt, sprichwörtlich sein Herz aus. Auf dieser Skala ist im Prinzip alles dabei und auch da gibt es Stereotypen, dass gesagt wird, Menschen mit Trisomie 21 oder umgangssprachlich Down-Syndrom sind sehr, sehr emotional. Ja, gibt es, ja, ist auch häufig der Fall, aber ich habe genauso auch schon Menschen mit Trisomie 21 bei mir gehabt, die sehr in sich gekehrt waren. Und da muss man einfach immer sehr genau hingucken. Ich lasse mir übrigens auch im Erstgespräch nie erzählen, welche Behinderungsform da ist oder einen Schwerbehindertenausweis zeigen oder ähnliches. Weil wenn es irgendwann eine Rolle spielen sollte, dann wird es im Beratungsprozess, wird es dann irgendwann offen gemacht. Und das Thema der Emotionalität, das wird halt ganz, ganz häufig in der Beratung thematisiert und manchmal, ich nenne es dann auch ganz deutlich geübt. Also das auszusprechen, ja, das ist dann wirklich teilweise auch wie ein Training. Wir haben hier, ich arbeite halt auch viel mit Visualisierung. Wir haben hier so ein Blatt Papier, wo verschiedene Gefühle mit Piktogrammen drauf abgebildet sind. Und manchmal brauchen wir das dann als zusätzliche Unterstützung, wenn wir dann über Vorfälle sprechen, dass man dann noch mal genau schaut, okay, mit welchem Gefühl warst du denn da, bevor du Person XY zum Beispiel geschlagen hast.
Ich finde das so ein krasses oder also ein stimmiges Bild, Timo. Weil du hast ja vorhin auch gesprochen mit einfacher Sprache und einfacher Kommunikation. Ich habe manchmal Beratungsgespräche mit Männern und wenn wir dann auf Gefühle zu sprechen können und dann fange ich dann an, ja, erzählen Sie mir mal Gefühle. Also die kommen manchmal nicht über 3, 4, 5 hinaus und da ist dann irgendwie noch gut und schlecht dabei.
Ja.
Also wie wenig Aufmerksamkeit und wie viel, also das hat, glaube ich, einen hohen geschlechtstypischen Kontext, da wirklich auch, wo ich merke, einfache Sprache zu benutzen und tatsächlich auch mich als Resonanzraum anzubieten, als Mensch und als Mann, um meinem Gegenüber dann auch zu helfen, dem auf die Spur zu kommen.
Ja. Und auch das gab es auch schon durchaus. Wir sprechen ganz häufig auch über dieses Thema Männer weinen nicht. Und auch dieses ganz klassische Statement wird dann auch hier abgegeben. Ich hab noch nie geweint oder ich weine nicht vor anderen oder so. Und dann schaue auch ich einmal auf diese Übersicht von Gefühlen und dann erzähle ich einfach mal und sage, ja, also dieses Thema Traurigkeit hatte ich übrigens letzte Woche Donnerstag. Dann erzähle ich halt ein Beispiel aus meinem Leben, das so zum Thema Resonanzraum. Und manchmal ist das auch schon eine kleine Einladung an den Mann selbst, dann zu sagen, ach ja, okay, vielleicht war ich doch schon mal traurig oder vielleicht habe ich doch schon mal geweint.
Boah, ich kann mir das vorstellen, dass Menschen, die ein für sich wahrgenommenes Defizit haben, auch unter anderem, um dahin zu kommen, ne, so dieses hegemoniale Männlichkeitsbild zu erreichen, ganz, ganz viel
Ja.
Gefühlsabwehrleistung machen und richtig ackern,
Ja.
weil sich einzugestehen, na, jetzt bin ich ja auch mal traurig oder ne, dieser abwertende Begriff, jetzt bin ich mal schwach, das passt ja genau in mein Behinderten-Selbstbild, deswegen wehre ich das jetzt auch noch ab. Ja, da gibt es echt spezielle Mechanismen, kann ich mir vorstellen, ne? Oder so
Ja,
in
definitiv.
dieser Lebenslage. Es
Ja,
ist
auf
halt
jeden Fall.
genau deswegen so spannend, weil dieses, ich muss als Mann stark sein, diesen Appell, verbunden mit, was ich aus meiner jungen Erwachsenenzeit auch kenne, nicht über die eigene Verwundbarkeit, Verletzlichkeit oder Sterblichkeit nachzudenken, sondern Da hatte ich auch ein paar wilde Jahre. Dann feiert man halt die Nacht durch, raucht seine Schachtel Zigaretten, hat dann am nächsten Tag einen Kater und gut ist und verdrängt alle Konsequenzen, die das natürlich auch für Geist und Körper hat. Da ist dieses Thema Behinderung natürlich auch ein Einfallstor, das dieses Bild nochmal besonders beschneidet oder auch, nee, beschneidet stimmt ja gar nicht. Enttarnt ist ja das richtige Wort. Enttarnt, dass es eben Quatsch ist.
Ja,
Und
genau.
es geht ja, ich habe noch so einen Gedanken, der sich da gerade hinten dran gehängt hat. Menschen mit einer Behinderung oder Männer mit einer Behinderung sind ja im Vorhinein bereits gescheitert in diesem System. Und Scheitern ist ja was ganz Schlimmes in diesem System hegemonialer Männlichkeit. Das ist ja verboten. Und
Ja.
ich glaube, Menschen, die gescheitert sind, die, ja, die haben, ja, mir fällt jetzt keine bessere Beschreibung ein, aber die haben so weniger Rechte. Ne, so Menschen, die, oder Männer, die erfolgreich sind, die können dann mal mit gutem Beispiel vorangehen und ihre Traurigkeit zeigen und sowas oder sich auch mal einen Schottenrock anziehen oder in einem Kleid auftauchen, dann heißt es, okay, da ist der erfolgreiche, weiß ich nicht, Unternehmer, Banker, sonst was, oh, der ist ja total modern, jetzt zieht er ein Kleid an. Wenn ein Mann mit einer Beeinträchtigung oder ein Mann, der in diesem Sinne irgendwo gescheitert ist, das machen würde, dann wäre das halt ein Freak. Ne? Das sind dann im Vorhinein sind Männer mit Behinderung schon ganz unten und müssen noch mehr ackern, noch mehr, haben noch mehr Verbote quasi, weil sie ja sonst in eine noch krassere Ecke gepackt werden.
Definitiv, ja. Ich habe gerade noch mal einmal kurz nachgeschlagen. Ich habe hier von Björn Süfke das Buch liegen, Männer, was es heute heißt, ein Mann zu sein.
Ja, da steht das, da habe ich das her, ja.
Genau, da gibt es eben verschiedene, der arbeitet ja mit der traditionellen Männlichkeit und subsumiert das dann in verschiedene Unterpunkte, warum oder was sozusagen Verbote sind in dieser traditionellen Männlichkeit. Und da ist ein Verbot, ist es verboten, beeinträchtigt zu sein. Und da habe ich dann auch sofort natürlich auch so den Übertrag zu meiner Arbeit ein Stück weit mitgesehen. Also das merke ich einfach an vielen Stellen, dass eben dann auch die Ratsuchenden auch probieren, vor mir möglichst keine Schwächen zu zeigen und sich möglichst stark zu zeigen. Und meine bisher beste Form, dem entgegenzutreten, ist halt auch selbst authentisch zu sein. Also selbst Schwächen zu zeigen, selbst zu sagen, so, das sind übrigens Dinge, die kann ich überhaupt gar nicht oder da kann ich noch gut an mir arbeiten oder. Ich habe das sozusagen, das ist eigentlich eine ganz, ganz gute Metapher. Das habe ich nach der Ausbildung zum Männerberater beim SKM, habe ich das für mich so entschieden. Da ging es nämlich im letzten Modul um einen Werkzeugkoffer, den wir so für uns packen sollen, für unsere Arbeit. Also Werkzeuge, die wir in unserer Beratungsarbeit gut nutzen können. Und ich habe mir überlegt, das macht für mich total Sinn, diesen Werkzeugkoffer nicht nur metaphorisch zu packen, sondern wirklich mit einem Werkzeugkoffer in die Einrichtung zu gehen. Und in diesem Werkzeugkoffer sind halt verschiedene Tools, die ich so nutze, unter anderem Bildkarten. Und ich werde fast bei jedem Einrichtungsbesuch auf den Werkzeugkoffer angesprochen. Und manchmal sind die Männer total enttäuscht, wenn die sehen, da sind nur Bildkarten drin und weiß ich, kein Hammer oder so. Und dann kommen wir auch schnell in dieses Gespräch über handwerkliche Arbeit. Und das haben die Männer mir ganz oft voraus. Ich habe zwei linke Hände. Ich bin total froh, wenn ich einen Nagel gerade in die Wand schießen kann. Und das erzähle ich den Männern dann eben auch. Und auch das ist manchmal eine Einladung dazu zu sagen, so, auch ich erfülle nicht jedes Stereotyp von einem Mann, was man vielleicht hat.
Gerade nochmal gedacht, das hattest du auch im Vorgespräch nochmal gesagt, Timo, dieses Thema von Verletzlichkeit ist ja nicht nur ein theoretisches, sondern du hast auch nochmal Zahlen mitgebracht, die nochmal deutlich machen, dass Menschen mit Behinderung auch häufiger von Gewalt betroffen sind.
Genau. Also genau, die Gewaltbetroffenheit bei Menschen mit Behinderung ist schon recht hoch. Ich habe das schon immer durch meine Beratungspraxis gewusst, aber das war für mich immer so, ich habe immer auf die Zahlen dazu gewartet. Für mich war das immer sehr, sehr vage und teilweise auch subjektiv. Ich habe teilweise Menschen bei mir gehabt, wenn ich Einrichtungen besucht habe, die sind dann, die haben am Tag selber sich für eine Männerberatung gemeldet und haben mir dann ganz spontan erzählt, dass sie regelmäßig sexuelle Übergriffe erlebt haben. Und dadurch hat sich bei mir immer weiter bestätigt, okay, dieser Personenkreis, der ist auch einfach in sehr hohem Maße von diversen Gewaltformen betroffen.
Hast du eine
Jetzt,
Hypothese, woran das liegt?
ich glaube, dass das liegt auch, also es wird viele Gründe haben, es liegt aber auch an diesem System der erlernten Hilflosigkeit. Also, dass die Menschen zur Anpassung erzogen werden, auch schneller Dinge zuzulassen und sich eben nicht eigenverantwortlich zum Beispiel bei einer Beratungsstelle zu melden oder bei der Polizei zu melden, Anzeige zu erstatten. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist. Ja, die Studie, die wurde jetzt im Juni rausgebracht. Ich schaue mal einmal gerade kurz, wie sie den heißt. Genau, es ist von dem Institut für empirische Soziologie. Und hier wurde eben das Thema Gewalt bei Menschen mit Behinderungen in ambulanten und stationären Wohnformen abgefragt. Insgesamt wurden über 1000 Menschen befragt und dort, das ist auch nochmal ganz spannend, wurde dann die Ergebnisse wurden präsentiert in den Männern und den Frauen, die betroffen sind. Ein Ergebnis war, dass 20% aller Männer in den letzten 12 Monaten körperliche Gewalt erfahren haben, also sowohl in den ambulanten Wohnsettings als auch in den stationären Wohnsettings. Jeder fünfte Mann hat Gewalt erfahren.
Ja, das sind ganz schön krasse Zahlen und machen auch nochmal deutlich, wie in diesen Systemen, wo diese Menschen ja auch irgendwie angewiesen sind auf Unterstützung und Hilfe, wie die Überforderung und auch die Gesamtsituation Gewalt möglich macht oder unsichtbar macht. Ja, bin ein
Definitiv.
bisschen sprachlos, ja.
Ja. Und das kann, also die Täterschaft, die wurde in dieser Studie nicht genau untersucht, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch dort eine Vielfalt gibt. Also ich weiß, dass Übergriffe von den Menschen mit Behinderung untereinander auch ganz häufig unterm Radar schwimmen, also auch dort
Klar.
häufig in den Betreuungssituationen selbst geklärt werden. Und genau so ist es, das muss man auch ganz ehrlich sagen, bei Übergriffen, die zum Beispiel dann durchs Personal gemacht werden. Ne? Also das Thema strukturelle Gewalt, ne? Die Macht eben, die wir, und da spreche ich jetzt wieder für uns alle, die wir PädagogInnen auch ganz, ganz häufig haben, die wird dann im schlimmsten Fall auch mal ausgenutzt. Ne?
Genau, und das sind im, ich sag mal so, im weniger schlimmen Fall gut gemeinte Grenzüberschreitungen, ne,
Ja.
dass man, wir hatten letztens noch irgendwie überlegt, wenn dann bei uns einer mit dem Rollstuhl kommt, ja, dann können wir ja den auch eben mit zwei Mann die Treppe hochtragen. Ja, kann man machen, wenn man gut befreundet ist, vielleicht, aber sollte vielleicht nicht die allererste Wahl sein, sondern die allerletzte. Also wobei dem Auftauchen von so einer Idee auch schnell aufploppt, es ist gut gemeint, aber es ist birgt ein sehr, sehr großes Risiko von Grenzüberschreitungen, ne? Oder halt auch Dinge, die verknüpft sind mit alltäglichen Dingen wie Waschsituationen, Pflegesituationen, wo man mal auch, wie du vorhin sagtest, wie in einer Werkstatt mit Behinderung unter hohem Druck irgendwie dann die Leute unterstützen muss und dann macht man das mal eben, ohne irgendwelche Schamensgrenze wahrzunehmen. Und diese Grenzen können sich dann natürlich auch so weiter verschieben und sind dann auch für Menschen, die es nicht so gut meinen, ein offenes Tor, um dann eben halt sich irgendwie da auszuagieren.
Definitiv, ja.
Ja, und in der Öffentlichkeit, also ich glaube, die Gewalt, du hast ja gerade gesagt, so Täterschaft, da war jetzt keine Frage zu in dieser Studie. Ich kann mir vorstellen, dass die meiste Gewalt in der Öffentlichkeit eben auch von Männern ausgeht und das ist dann weniger eine Beziehungstat, sondern eher so ein so was Situatives. Und wenn ein Klima vorherrscht, in dem Menschen aus der Unterhaltungsbranche, Menschen mit Behinderung so verächtlich machen, wie in diesem einen Podcast, ist man ja
Ja.
sehr schnell bei Abwertungen, bei Depersonalisierung, mit dem kann man es ja machen und das ist dann schon eine Gefahr, ja.
Ja, definitiv. Und ich meine, diese 20%, die haben sich jetzt auf die körperliche Gewalt bezogen, ne? Aber wenn wir jetzt auch noch mal an die anderen Gewaltformen denken und da die Studie, die ist sehr, sehr umfangreich. Da muss ich auch noch mal kurz meine Aussage korrigieren. Es gibt auch Fragen, wo es um die Täterschaft geht. Und vor allem haben die auch eben die anderen Gewaltformen auch beleuchtet. Und das war für mich auch noch mal so ein ganz wichtiges Indiz, dass es eben ja auch und auch vor allem in manchen Gewaltformen Frauen mit Behinderung betroffen sind und die Männer sind eben auch betroffen. Und auf die müssen wir auch schauen. Und die Ergebnisse dieser Studie decken sich nicht mit unserer Soziallandschaft ab, mit den Angeboten, die wir eben genau für diese Zielgruppe haben.
Jetzt hat sich Jans Prophezeiung schon fast erfüllt, wenn er sagte, nächste Minute oder die nächste Stunde. Wir sind jetzt schon fast eine Stunde im Gespräch. Timo, gibt es denn deinerseits noch ein wichtiges Thema, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben würden, wo du sagen würdest, das ist zentral für deine Arbeit, oder haben wir das hier schon gut abgefrühstückt?
Ich würde schon sagen, dass wir das ganz gut abgefrühstückt haben. Ich möchte aber ganz gerne jetzt die Gelegenheit einmal nutzen. Und wenn das hier Fachleute hören, die im Bereich der Eingliederungshilfe unterwegs sind oder Fachleute aus dem Bereich Männerberatung, dann möchte ich sehr, sehr dazu ermutigen, zu schauen, kann ich meine Arbeit vielleicht noch ein bisschen inklusiver gestalten oder ein bisschen barriereärmer gestalten. Und das können manchmal wirklich Kleinigkeiten sein. Also, wie gesagt, seine Sprache ein bisschen einfacher zu gestalten, das tut jetzt niemandem weh und das kann uns auch selbst helfen. Und das kann man, wie gesagt, im kleinen Rahmen machen. Man kann aber auch, wenn man die Ressourcen dazu hat, kann man auch sehr, sehr gerne eine Weiterbildung machen zum männerfokussierten Berater und kann eben eine weitere Beratungsstelle initiieren. Fände ich mega gut, wenn sich da mehr Leute auf den Weg machen würden.
Ich finde das auch sehr gut. Danke, lieber Timo, für
Du
diese
bist,
Worte.
ja, das war nicht
Wenig
abgesprochen übrigens.
hinzuzufügen. Genau, ja, aber ich meine, wir im sozialen Bereich, ein Bereich, über den wir jetzt gar nicht so viel gesprochen haben, ist, wir sind ja, es ist ja auch menschlich, dass wir auch verunsichert sind, wenn wir auf Menschen treffen, die eben nicht unserem Normalitätsbewusstsein entsprechen. Also das merken wir ja, merke ich ja auch, wenn ich einer aus der Nachbarschaft sitzt im Rollstuhl, das ist ja, dann ist ja der Rollstuhl im Raum, also nicht der Elefant, sondern das ist so ein bisschen, soll ich irgendwie helfen, soll ich nicht? Ist das okay? Beuge ich mich vor oder nicht? Oder also man hat direkt ein Thema und dass es uns verunsichert, ist ja normal. Und das führt ja dann tatsächlich auch oft so zu so einem gewissen Bedürfnis, sich wieder Sicherheit zu verschaffen. Ich kenne das oft so im Fokus Sprache. Ja, der spricht nur, ich habe schon gehört, er spricht nur betroffen, gebrochen Deutsch, dann funktioniert das mit der Beratung nicht. Möchte da auch nochmal ermutigen, auch mit gebrochenem Deutsch geht manchmal viel mehr, wenn man sich eine Stunde lächelnd gegenüber sitzt und sich bemüht, sich zu verstehen, dann ist Menschen schon ganz viel geholfen, auch in diesem Bemühen. Und da gibt es auch für uns als Berater viel zu gewinnen, den Horizont zu erweitern und viel über uns zu lernen. Von daher war uns das auch ganz wichtig, Timo, dieses Thema abseits der offensichtlichen heteronormativen Männlichkeit mit einem Fachmenschen wie dir ins Gespräch zu kommen. Vielen Dank dafür.
Danke auch. Vielleicht noch ein letzter Satz, das schließt ganz gut an. Ich arbeite jetzt, wie gesagt, so 12 Jahre in dem Feld und ich möchte auch noch mal unterstreichen, mutig zu sein und diese Begegnungen mit Menschen mit Behinderungen, die anzugehen. Es gibt manchmal Tage, da sehe ich den Rollstuhl nicht mehr. Und das wäre sehr viel wert, wenn wir dort kommen.
Das wäre auf jeden Fall ein sehr großer Schritt in den Weg zur inklusiven Gesellschaft, dass wir Menschen auch dazu befähigen, sich selbst zu empowern und dann an der Gesellschaft ein wenig mehr teilzuhaben. Ich glaube, das ist für alle von uns, gerade in Zeiten, in denen manche Menschen eine Partei wählen, die nicht sehr demokratisch ist, glaube ich, sehr gewinnbringend.
Auch wenn wir schon ganz tolle Schlussworte haben, ich habe noch eine wichtige Frage, Timo. Ich habe vorhin gesagt, wir haben so dieses Konzept der Inklusion, ich weiß es gar nicht genau, aber auch jetzt seit 20, 25 Jahren würde ich schon vermuten, während der Studienzeit, dass es aufkommt. Würdest du sagen, wir kommen da gut voran oder wir rollen eher zurück, wenn wir auch gerade so davon hören, dass bekannte Comedians da irgendwie auch wieder ihre Witze machen und es auch so eine politische Welle von rechts gibt, die sowas Normatives in den Mittelpunkt stellt? Oder gibt es unterschiedliche Geschwindigkeiten? Wie würdest du das gerade so
Ja,
einschätzen?
ich glaube, diese Frage, die würde ich dir von Tag zu Tag immer anders beantworten. Wenn ich auf meine Berufspraxis schaue, würde ich sagen, dass wir da teilweise große Fortschritte machen. Ich habe gerade schon mal das kleine Beispiel der stillen Stunde gebracht. Es gibt schon Aspekte, die wir verbessern und wo es auch gesellschaftlich vorangeht. Ich glaube auch, dass wir sensibler werden für Menschen mit Behinderung. Und gleichzeitig bin ich manchmal sehr frustriert, was wir für Rückschritte machen. Ich weiß gar nicht, ob es in diesem Jahr war, als in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung ein Stein geschmissen wurde mit der Aufschrift Euthanasie ist eine Lösung. Wir haben, also mir fallen auf Anhieb zwei, drei Aussagen von PolitikerInnen ein, die als behindertenfeindlich einzustufen sind. Wir haben über das Thema einfache Sprache geredet, ne? Also auch da beide Pole. Seit diesem Jahr gibt es die Nachrichten in einfacher Sprache und ein paar Tage später wurde von einem Politiker direkt das verhönt als, ich weiß nicht, wie die Aussage genau war, aber so im Sinne Nachrichten für Idioten. So, von daher, es gibt beide Strömungen.
Ich glaube auch, dass es das sind sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten und gegenläufige Entwicklungen. Also ich glaube, wir sind in einem sehr hochdifferenzierten System in der Behindertenhilfe angekommen, wo es ein Verständnis gibt für die Begriffe. Es gibt ja mittlerweile auch Disability Studies, die sich mit mehreren Promotionen, mit Krankheitsbildern auseinandersetzen. Und es gibt zunehmend ein gesellschaftliches Verständnis davon, da schwappt das so rein. Und dann gibt es immer mehr Widerstand und immer mehr Betonköpfe, die, wie du sagtest, ich glaube, das war auch so aus dem AfD-Umfeld, das alles als gesellschaftlichen Experiment-Mumpitz so abzuwerten und sowas. Und ich habe ja manchmal die Hoffnung, dass es ähnlich so ist wie bei der Entwicklung der Diversität von Männlichkeit, dass das so die letzten aufbäumenden Backlash-Bewegungen sind, die dann irgendwann auch ausgedient haben, weil das, ja, es ist immer die einfachste Reaktion, wenn wir überfordert sind, etwas abzulehnen. Das macht ja auch Angst. Und der Stein in der Einrichtung, das war hier um die Ecke. Also ich glaube, das war in Mönchengladbach.
Ja,
Da kann ich mich nur
genau.
dran erinnern. Ja.
Ja, und vielleicht, also wir haben auch keine einfachen Lösungen, aber ein paar habe ich irgendwie doch am Start. Liebe zuhörenden Menschen, Love is the answer. Mit Menschen, denen wir in Begegnung sind, in Kontakt sind, können wir in der Regel Dinge lernen über uns und das Leben. Und wir sollten weniger Zeit, wir sollten was ich auch schön fand, Timo, du sagst, den Humor nicht verlieren, aber da uns auch des Risikos bewusst sein, dass nicht alles witzig ist, und ja, zugewandt sein, empathisch sein und Lust zu haben, auch andere zu verstehen. Aber gerade wenn es natürlich auch so extreme Abwertungen geht oder um so Ausschluss von Menschen oder Menschengruppen, dann ist es auch für uns als Sozialarbeiter und empathische Menschen manchmal herausfordernd, da dran zu bleiben. Aber ich glaube, ich bleibe trotzdem dran. Ich
Ich
auch.
auch.
Ja. Gut, dann haben wir jetzt zum Abschluss, wenn alles gesagt hat, noch ein wunderbares Highlight, nämlich Jan wird jetzt den Abspann aussprechen hier, oder, Jan?
Ach so, das war ernst.
Ja, wenn du die.
Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin.
Bestimmt.
Das war echte Männer reden mit Timo Krasemann
Und Rüdiger.
und Jan. Ich habe hier so ein
Hervorragend.
Modul. Ich hoffe, das ist nicht übersteuert. Das klang ein bisschen kratzig gerade.
Hervorragend. Ja, ich würde sagen, jetzt läuft hier schon der Jingle.
Ja.
Ich habe hier extra eingestellt auf die Tonart des Jingles.
Das ist ja gut. Prosti.